Peter Prange, Ihre Werke sind in 24 Sprachen übersetzt, weltweit 3 Millionen verkaufte Bücher, darunter Sachtitel, Philosophisches und vor allem Romane wie Unsere wunderbaren Jahre. Die ARD verfilmt Unsere wunderbaren Jahre zurzeit, vielmehr die UFA. Im Auftrag der ARD Anfang April haben die Dreharbeiten begonnen. Waren Sie schon am Set?
Nein, ich war noch nicht am Set. Ich habe natürlich naiv, wie ich bin, davon geträumt, dass die Verfilmung in meiner Heimatstadt, wo die Handlung spielt, stattfinden würde. Aber zum größten Teil wird in Tschechien gefilmt und da bin ich noch nicht hingefahren. Der ganze Tross wird sich dann im Mai, Juni dann nach Deutschland bewegen. Dann bin ich allerdings dabei.
Ihre Heimatstadt ist Altena, ja. Im Sauerland. Und warum wird da gedreht dann auch? Oder warum spielt Ihr Roman Unsere wunderbaren Jahre in Altena im Sauerland?
Naja, also die Idee habe ich in Tübingen und in Altena bekommen, also in meinen zwei Heimaten. Also in Tübingen lebe ich und arbeite ich seit inzwischen 40 Jahren und die Idee zu dem Roman Unsere wunderbaren Jahre habe ich bekommen, als ich an der Ladenkasse bei Edeka gestanden habe. Das war an dem Tag...
Wir machen hier keine Schleichwerbung?
Nein, es hätte auch Rewe sein können. Das war an dem Tag, als wir alles das erste Mal mit Euro bezahlt haben und da war so eine aufgekratzte Stimmung an den Kassen und wir haben uns darüber unterhalten, ist das jetzt schönes Geld oder nicht, und da fiel mir ein, dass es ja schon mal eine neue Währung in Deutschland gegeben hat, 1948 bei der Währungsreform, und in dem Augenblick hatte ich die Idee zu einem Roman, nämlich ein paar junge Leute zu nehmen und deren Leben zu erzählen vom Tag der Währungsreform bis zum Tag der Einführung des Euro, um so zugleich die ganze Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark zu erzählen. Das Dumme dabei war, ich hatte keine Idee, wo der Roman spielen könnte, noch mit welchen Figuren ich ihn verkörpern könnte, bis vor 6 Jahren meine Mutter gestorben ist und ich im Nachlass meiner Mutter Liebesbriefe meiner Eltern gefunden habe, die genau in der Zeit spielen. Und bei der Lektüre dieser Briefe löste das eine Kaskade von Erinnerungen aus an diese Zeit. Ich bin zum Glück in einer Familie groß geworden, in der man sehr viel über den Krieg und die Nachkriegszeit gesprochen hat. Und auf einmal wusste ich, dass sind genau die Figuren, die ich für meine Geschichte brauche. Und so kam nach 10 Jahren aus der Versenkung plötzlich diese Idee wieder zurück. Und meine Heimatstadt Altena war deshalb eigentlich der perfekte Ort dafür, was mir komischerweise erst hinterher wieder einfiel, dass in Altena nämlich die Rohlinge der D-Mark produziert wurden. Also Altena ist ein kleines Städtchen, Industriestädtchen zwischen Ruhrgebiet und Sauerland mit viel metallverarbeitender Industrie. Und ich selbst habe in jungen Jahren mit diesen Rohlingen sogar gedealt. Die wurden rausgeschmuggelt aus den Fabriken, obwohl das natürlich streng verboten war. Und man konnte diese Rohlinge, diese Plättchen dann für 10 Pfennig kaufen.
Also Sie haben mit Falschgeld...
Das war ja gar kein Geld. Es waren ja nur so harmlose Metallplättchen, mit denen man eigentlich gar nichts anfangen konnte. Aber es gab damals in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, 2 Zigarettenautomaten in Altena, die das nicht bewussten. Und wenn man dann da so ein Plättchen, das man für 10 Pfennig gekauft hatte, da reinwarf, dann bekam man eine Packung Rothändle dafür. Und mit dieser Differenz habe ich zum Teil meinen damaligen Haschischkonsum finanziert.
Wir machen hier auch keine Zigarettenwerbung.
Ich glaube, Rothändle gibt es überhaupt nicht mehr. Ne? Außerdem habe ich mir vor 30 Jahren das Rauchen abgewöhnt. Ne? Also deshalb bin ich der Letzte, der dafür Werbung machen würde. Und so fügte sich dann alles zusammen, dass eben in Altena der perfekte Ort eigentlich für diese Geschichte war, weil über dieses Geld, über diese Rohling-Produktion eine ganz organische Verknüpfung von dieser kleinen Provinzperspektive mit ganz Deutschland, später auch mit ganz Europa, sich ganz organisch herstellen ließ und so diese Geschichte jetzt nicht eine didaktische Geschichte wurde mit erfundenen Figuren, sondern mit Menschen aus Fleisch und Blut, auch wenn die Geschichte natürlich insgesamt in ihrer Komposition von A bis Z fiktiv ist sie doch beglaubigt und durchdrängt in jeder Szene vom wirklichen Leben.
Welche Geschichte wollten Sie erzählen? Die Geschichte der D-Mark, Pass pro Toto, als Geschichte der Bundesrepublik? Der Untertitel lautet Ein deutsches Märchen. Was ist das Märchenhafte? Was ist das Wunderbare? Was ist die Geschichte, die Sie erzählen wollten?
Ja. An der Ladenkasse in Tübingen am 2. Januar 2002 war die Grundidee eigentlich eher so diese biblische Idee. Was hast du gemacht mit deinen Talenten? Daran musste ich denken, denn das ist ja wirklich so eine biblische Ursituation. Alle Menschen bekommen 40 Mark, werden ausgestattet wie die Knechte in dem Gleichnis der Bibel, bekommen dieses gleiche Maß an Talenten. Talenten und nach einer gewissen Zeit müssen die Rechenschaft darüber ablegen, was sie aus diesen Talenten gemacht haben. Mir ist aber zugleich dabei eingefallen, dass man natürlich sehr gut die Geschichte der Bundesrepublik damit zugleich erzählen kann, weil die gesellschaftliche und politische Entwicklung der Bundesrepublik eigentlich immer ein Stückchen hinter der Geldpolitik hinterhergelaufen ist. Zuerst gab es die Währungsreform in den drei westlich besetzten Zonen und die wurde dann gekontert mit einer Gegenwährungsreform in der sowjetischen Besatzungszone und aus dieser Zweispaltung des Geldes ist innerhalb weniger Monate eine Zweispaltung der Nation geworden. Umgekehrt, auch bei der Wiedervereinigung ging wieder das Geld der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung voraus. Kaum war die Mauer gefallen, liefen die Menschen in der DDR über die Straßen und skandierten den Spruch, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Also auch da wieder ist die Währungsunion ist erfolgt, noch bevor die politische Wiedervereinigung gestaltet war. Auch hier ist das Geld wieder der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung vorausgegangen. Diese Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark wollte ich erzählen. Und unsere wunderbaren Jahre habe ich den Roman betitelt, weil es ja wirklich ein Wunder ist, was ich bei meinen Lesungen auch immer zurückgespiegelt bekomme, dass diese Geschichte zeigt, wie aus den Ruinen des größten Schurkenstaats der Geschichte, nämlich aus den Ruinen des Deutschen Reichs unter der Hitler-Regierung, wie aus diesen Ruinen einer der lebens- und liebenswertesten Gesellschaften der heutigen Welt entstanden ist, wie die globale Abstimmung mit den Füßen ja permanent zeigt. Das ist wirklich wunderbar. Der Untertitel, ein deutsches Märchen, besagt, dass so diese Pastelltöne, die wir vor Augen haben, wenn wir an die Wirtschaftswunderzeit denken, dass diese Pastelltöne natürlich immer noch auch damals stark grundiert waren von einem mittleren bis dunklen Braun, also die Überreste aus der Nazizeit doch noch überall wieder durch diese Pastelltöne der Wirtschaftswunderzeit hindurchgebrochen sind.
Es treten auch Figuren der Zeitgeschichte auf, der Wirtschaftsgeschichte, Berthold Beitz, der Krupp-Generalbevollmächtigte zum Beispiel. Wie gehen Sie mit solchen Figuren um? Ihr Schriftstellerkollege Robert Menasse hat da ja große Debatten ausgelöst. Ja. Wie weit darf man als Romancier, als Romanschriftsteller auf Realität zurückgreifen? Wie weit darf man die verändern? Wie ist da das Verhältnis zwischen Realem und zwischen Fiktion? Wie sehen Sie das?
Also wenn ich mich von der historischen Wirklichkeit ein wenig fortbewege, versuche ich das in dem Sinne zu tun, dass ich die historischen Gegebenheiten in ihrer Deutlichkeit auf die Spitze treibe, um sozusagen den inneren Wesensgehalt historischer Gegebenheiten hervorzubringen. Doch hier in diesem Roman war das eigentlich gar nicht nötig. Das, was hier Berthold Beitz beispielsweise an Kontroversen führt mit der Figur Walter Böcker, dem Antagonisten des Romans, das beruht tatsächlich auf Vorkommnissen, die bezeugt sind und die sich belegen lassen.
Und um nochmal auf Robert Menasse zurückzukommen, auf seinen Roman Die Hauptstadt, wo er Walter Hallstein, den ersten EU-Kommissionspräsidenten, nach Auschwitz schickte, um dort eine Rede zu halten. Würden Sie sowas auch machen?
Nein. Würde ich ganz eindeutig nicht machen. Mein aktueller Roman spielt ja in der Zeit des Nationalsozialismus. Alles, was da passiert, ist hieb- und stichfest belegt. Ich finde, wenn man sich in diesen Zeitraum bewegt oder in dieser Thematik in der Zeit des Nationalsozialismus und dessen Überwindung, das Thema ist einfach derartig heikel, dass man da nicht mit eingeschmuggelten U-Booten...
Eingeschmuggelte U-Boote sind freie Erfindungen.
Freie Erfindungen, die zwar, sagen wir mal, politisch begrüßenswert sind, die aber nur Öl aufs Feuer derjenigen sind, die eben genau das Gegenteil versuchen herzuleiten. Das kann man einfach nicht machen. Das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht.
Bleiben wir noch mal einen Moment in Altena. Sie haben sich selbst auch in Ihren Roman reingeschrieben, weil es Ihre Geschichte ist. Es geht das Gerücht, Sie würden auch in der Verfilmung mitspielen?
Naja, mitspielen ist übertrieben. Also, dass ich mich in den Roman reingeschrieben habe, das kam eigentlich durch einen Zufall. Ich wollte meinen Eltern, die ein kleines Bettengeschäft in Altena betrieben haben, wollte ich ein kleines Denkmal setzen. Deshalb habe ich irgendwann meinen Vater in seinem weißen Kittel, wie er mir in Erinnerung ist aus meiner Kindheit, in seinem Laden einmal gezeigt. Und das Komische war, beim Schreiben ist er gerade im Gespräch mit dem Antagonisten Böcker und die Tür geht auf und auf einmal kommt ein junges Mädchen da rein und der Antagonist sagt, ja, ach, die Tochter des Hauses, und mein Vater muss dann ganz bedruckt sagen, nein, das ist mein Sohn Peter, er kommt gerade vom Gymnasium. Ich war damals sehr zierlich und klein und zart und hatte lange Haare, gerade weil ich so klein war und wollte ja was darstellen bei dem Mädchen, musste ich in der damaligen Zeit lange Haare haben. Ich sah aus wie ein Mädchen, wurde am laufenden Meter für ein Mädchen gehalten, was fürchterlich peinlich war, und so war ich auf einmal in dem Roman. Und dann dachte ich, ja, was soll denn das, ist doch eigentlich Quatsch. Aber nee, dann dachte ich mir, vielleicht ist es doch ganz schön, weil das korrespondiert ja mit dem Untertitel, ein deutsches Märchen. Bei allem Bemühen um eine möglichst realistische Rekonstruktion der damaligen Geschehnisse und Wirklichkeit bin ich mir doch immer sehr bewusst darüber, dass auch die Rekonstruktion, die auf Erinnerungen basiert, letztlich eine Fiktion ist. Wenn ich wirklich mal aktiv zusammen erzählen sollte, was ich aus meinem Leben noch ganz genau und gesichert weiß, das sind doch nur eine Handvoll Ereignisse und alles andere, was zwischen diesen gesicherten Puzzlestücken ich hinzu erfinden oder zureimen muss, ist doch alles nur noch so, wie ich mich heute wahrnehme und hat noch nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
Die poetische Konstruktion reicht genau in den Alltag hinein.
Genau. Wir glauben zwar zu wissen, wer wir sind, aber das deckt sich überhaupt nicht mehr mit dem, was wir vor 10 Jahren glaubten, zu wissen, wer wir sind. Und 10 Jahre davor nochmal wieder etwas anderes. Ne? Ich hatte mal mit einem Freund ein nettes Gespräch und gesagt, wir haben uns alle so verloren. Wir machen ja gar nicht mehr das, was wir mit 15 wollten. Ich dachte, ja, waren wir damals auf der Höhe unserer selbst? War das der Gipfel dessen, was wir erreichen konnten?
Ihr Freund sah es negativ und Sie sehen es positiv.
Ja, ich sehe es einfach realistisch. Es verändert sich. Wir selbst verändern uns und das Selbstbild, das wir von uns haben, verändert sich mit uns. Und so ist das ein permanenter Wechselprozess zwischen unserer eigenen Fiktion oder eigenen Illusion oder eigenen Konstruktion und dem, was wir tatsächlich sind. Und das betrifft eben, um das jetzt als poetologisches Spiel für den Roman fruchtbar zu machen, das betrifft natürlich nicht nur die Eigenwahrnehmung, sondern auch die Wahrnehmung der Zeit, in der wir selbst sowohl als Subjekte wie als Objekte eine Rolle spielen.
Sie sind in konservativem Milieu aufgewachsen, kann man das so sagen?
Ja, das ist aber eigentlich schon ein Tick zu vornehm ausgedrückt. Meine Eltern waren sehr einfache, waren intelligente, aber nicht gebildete Menschen, weil die hatten nicht die Gelegenheit, das Gymnasium zu besuchen. Die waren aber bildungsorientiert. Also meine ganze Familie gehört zu den besten Kunden der Stadtbibliothek Altena. Das steht wirklich fest. Das ging bei meinem Großvater los, der gelernter Sattler war und von dem ich wunderbar fluchen gelernt habe, und setzte sich bei meinem Vater und bei meiner Mutter fort. Das waren traditionelle CDU-Wähler, nicht besonders konservativ, liberalen Gedanken, nicht völlig verschlossen.
Katholisch?
Katholisch, also unser Sonntag sah immer so aus, als erstes kroch ich zu meinem Vater ins Bett, Papa, erzählst mir was vom früher. Das hat er wunderbar gemacht, das war ein großes Glück für mich. Ich habe wirklich eine Familie, in der über diese Zeit gesprochen wurde. Danach ging man in die Kirche, das war dann um 9 und um 11 ging man zum Reiten, denn das war der große Luxus in unserer Familie, dass wir ein eigenes Pferd hatten, das wir uns mit vielen anderen noch teilten, aber wo wir dann sonntags morgens drauf reiten durften. Und so sah unser kleinbürgerlicher, konservativer Sonntag aus und wir waren dabei alle ziemlich, ziemlich glücklich.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Autor Peter Prange. Peter Prange, bei Ihnen zu Hause wurde viel erzählt. Ist durch dieses Erzählen, durch die Lektürebegeisterung Ihrer Familie, ist dadurch in Ihnen die Lust am Schreiben geweckt worden? Oder wie kam das? Kam das durch Ihr Philosophiestudium, Ihr Literaturstudium später?
Naja, ich habe natürlich so mit 15, 16 Jahren Gedichte geschrieben, von denen ich mich selbst zu Tränen rührte. Wenn ich sie heute lese, bin ich immer noch zu Tränen gerührt, allerdings nicht mehr aus ganz denselben Gründen wie damals. Und ich habe dann aber eigentlich meine schriftstellerischen Ambitionen sehr schnell aufgegeben. Ich habe dann während des Studiums angefangen, Bücher zu übersetzen. Und habe damals so das Gefühl gehabt, lieber übersetze ich gute Bücher, als dass ich selber schlechte schreibe. Ich hatte das Gefühl, ich habe der Welt nichts mitzuteilen. Und es gab dann aber einen Augenblick in meinem Leben, wo ich dann zum Schriftsteller geworden bin. Den kann ich sogar auf die Minute genau datieren. Das war der 19. August 1989 um 21.45 Uhr. 21.45 Uhr war Heute-Journal. Und am 19. August 1989 machten das Heute-Journal mit den Bildern von den DDR-Bürgern auf, die in Ungarn durch den Zaun gedrängt sind, in den Westen in die Freiheit. Und in der Sekunde hatte ich wirklich die Idee zu einem Roman, nämlich von einer Familie, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs noch einmal irgendwo zu einer Feier, zu einer Hochzeit zusammenkommt, dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder dieser Familie über ganz Deutschland und die brauchen 50 Jahre, um wieder zusammenzufinden. Das war die Idee des Bernstein-Amuletts, also der Versuch, die deutsche Geschichte vom Zusammenbruch bis zur Wiedervereinigung am Beispiel einer Familie zu erzählen. Und diese Idee hat mich dann tatsächlich über Jahre hinweg beschäftigt. Ich habe damals völlig andere Dinge getan und ich hatte irgendwann das Gefühl, wenn ich diese Geschichte nicht schreibe, dann werde ich im hohen Alter, also in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, auf mein Leben zurückblicken mit dem Gefühl, dass ich an entscheidender Stelle etwas verpasst habe und werde sicher sehr unglücklich darüber sein. Und dann kam mir dann tatsächlich ein bisschen dann doch mein Elternhaus zugute. Ich habe ziemlich altmodische Vorstellungen von Literatur. Für mich muss Literatur, ob ich jetzt welche schreibe, schreibe oder konsumiere, lebt von den Figuren. Und die Figuren müssen echt und lebensnah sein. Und ich habe unter dieser Perspektive meine schriftstellerische Grundausbildung im Bettengeschäft meiner Eltern erfahren. Ich habe meinen Vater ab dem 8., 9. Lebensjahr bei den Auslieferungen fast täglich begleitet. Und immer wenn wir dann abends in die Häuser kamen, hieß es ja, wo sollen wir Betten hinbringen? Ja, bringen sie ins Schlafzimmer. Und kaum sind sie im Schlafzimmer bei den Menschen, öffnen sich die Leute in einer Weise, wie sie das sonst nirgendwo tun und erzählen ihnen wirklich alles aus ihrem Leben. Und das habe ich aufgesogen als Kind. Das hat mich einfach fasziniert, was für Geschichten hinter diesen Figuren, hinter diesen Haustüren stecken. Und diese Abenden endeten oft damit, dass wir dann noch stundenlang in der Küche von den Leuten saßen und mein Vater kriegte eine Pulle Bier und ich kriegte eine Fanta und die Leute haben erzählt und erzählt und ich habe mich vollgesogen wie ein Schwamm, weil mich das einfach interessierte.
Sie haben sich nicht nur sehr für deutsche Geschichte interessiert, es gibt eine Reihe starker Frauen in Ihrem Romanwerk. Die Principessa, die Philosophin, die Rebellin. Man könnte fast denken, ein emanzipatorisches Programm.
Nee, eigentlich nicht. Also, dass Frauen im Zentrum vieler meiner Romane stehen, hat, glaube ich, eher erzählerische Gründe. Ich riskiere jetzt, mich bei manchen Zuhörerinnen vielleicht sehr unbeliebt zu machen, aber ich fange es mal so rum an. Wenn wir Männer so sind, wie wir Männer gerne wären, nämlich zielstrebig, ergebnisorientiert, rational, wenn wir so sind, sind wir als Romanfiguren vollkommen uninteressant. Ich behaupte, Frauen sind viel interessanter, weil sie ihren Emotionen mehr Platz einräumen im Leben. Das bringt aber auch mit sich, dass sie vielleicht ein bisschen widersprüchlicher sind, dass sie temperamentvoller sind, dass sie auch mal Dinge machen, die sie besser nicht gemacht hätten und dergleichen mehr. Und das ist natürlich für eine Romanfigur immer viel, viel interessanter, als wenn man sich so verhält, wie die Männer sich gerne verhalten würden. Hinzu kommt auch noch, ich habe diese Frauenfiguren dann oft in die Welt realer, geschichtsträchtiger Ereignisse gestellt und die großen, realen, geschichtsträchtigen Ereignisse vom Mittelalter über Renaissance bis in die Neuzeit hinein sind nun mal sehr häufig von Männern gestaltet worden. Aber diese Perspektive, sozusagen aus der Gestalterperspektive, diese Geschichten zu erzählen, erschien mir auch wenig reizvoll, weil mich Geschichte eigentlich immer unter dem Aspekt interessiert, nicht derer, die die Geschichte machen, sondern der Menschen, die in sich verändernden historischen Situationen leben.
Ja, aber die Frauen entwickeln ja durchaus Spielraum. Ich muss jetzt mal ihre Frauengestalten aus einer Frauenperspektive quasi gegen den Autor verteidigen. Sophie Volant ist doch immerhin eine starke Frau an der Seite von Denis Diderot, an der Seite des großen Philosophen. Sie entdeckt plötzlich die Chance des Augenblicks vor der Französischen Revolution. Sie spürt, dass eine Welt im Umbruch ist. Die Macht der Kirche nimmt ab. Die Autorität des Hofes, des Königs, der Monarchie ist in Frage gestellt. Es ist eine Zeit, in der man gestalten kann. Und das ist dieser Romanfigur von Ihnen, Peter Prange, durchaus bewusst. Und sie wird eine große und aktive Mitgestalterin.
Ja. Das schließt sich aber nicht aus, sondern das ist ja schön, dass sie sich entwickelt von einer ganz anderen Position. Sie hat ja erst einmal erlebt, wie ihre eigene Mutter zum Opfer all der Vorurteile und auch der staatlichen und kirchlichen Repressionsinstrumente geworden ist. Sie hat erleben müssen, wie ihre Mutter klein gehalten wurde, wie ihre Mutter verboten wurde, von ihrem eigenen Verstand Gebrauch zu machen. Und mit diesem Erlebnis der Ohnmacht, gepaart mit der Wut, die auch daraus resultiert, entdeckt sie natürlich die Möglichkeit, in dieser Umbruchsituation, ja, vielleicht kann auch ich mehr aus meinem Leben machen. Ich muss nicht wie meine Mutter Opfer bleiben, sondern ich kann mich vielleicht aus dieser Opfersituation herausentwickeln. Und diese Entwicklung aus einer vorprogrammierten oder vorgesehenen Opfersituation hinein in eine aktive Mitgestaltung der Umbrüche der neuen Zeit. Das ist natürlich eine viel spannendere erzählerische Situation, als wenn ich Männer habe, die sowieso schon in einer gewissen höherrangigen Position sind und aus der nur heraus vieles machen.
Ja, die Männer sind auch bekannt. Also das sind definierte Figuren. Diderot ist natürlich, über den ist unendlich viel geschrieben worden. Er hat selbst viel geschrieben, man weiß viel über ihn. Aber diese Frau, die entwickelt eine Strahlkraft und ich muss es nochmal sagen, auch ein emanzipatorisches Moment, was natürlich in der Epoche erst begann aufzuscheinen mit Olympe de Gouges und anderen. Das ist eine sehr schöne Koinzidenz und das ist eine wirklich interessante Figur.
Ich habe ja da angeknüpft an eine Figur, die es historisch gegeben hat, aber die es historisch im Grunde nur als Hülse gibt. gibt. Die Sophie Vollant war ja eine Briefpartnerin von Diderot, aber hätte Diderot nicht die Briefe an sie geschrieben, wüssten wir gar nicht von ihrer Existenz. Sie existiert eigentlich nur durch das Vorhandensein dieser Briefe. Und das ist natürlich für mich eine wunderbare Vorform, die ich dann mit meiner Geschichte dann auffüllen kann. Und man kann natürlich auch an ihr sehr schön zeigen, wie historische Umbrüche aus der Nähe erlebt werden. Jetzt nicht erst einmal aus der Gestalterperspektive, sondern aus derjenigen, die damit umzugehen haben. Und das ist das, was mich bei meinen historischen Themen überhaupt am meisten interessiert. Was hat sich denn damals entwickelt? Was ist das für ein geistiger Umbruch gewesen? Also damals gerade in der Zeit der Aufklärung, die Beanspruchung eines irdischen Paradieses schon, sich nicht mehr vertrösten lassen mit dem Jenseits. Das sind doch Fragen, die wir heute alle noch haben. Und wenn wir aber heute davon hören, auch von den Grundsätzen der Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dann sind das für uns erst einmal verstaubte Lesebuchweisheiten. Nein, wieder vergegenwärtigen, was das für die Menschen damals bedeutete, damit wir selbst auch wieder begreifen, was für kostbare Güter uns diese Menschen überliefern haben, von denen wir bis heute profitieren. All diese Geschichten, die ich da in meiner Weltenbauer-Dekalogie erzähle, sind ja geistige Umbrüche, die bis heute fortgewirkt haben, deren Bedeutung wir aber oft nicht mehr zu schätzen wissen, weil wir sie für selbstverständlich halten.
Wir haben jetzt über viele hundert Seiten Romane von Peter Pranger, dem Autor und Gast heute bei den SWR 2 Zeitgenossen, gesprochen. Wir machen eine kleine Romanpause und schauen mal auf ein ganz anderes Werk. Von Plato bis Pop, alles, was uns verbindet. Das war so eine Art Versuch, Europa eine mentale Grundlage zu geben. Kann man das so sagen? 2006 erschienen.
Eine mentale Grundlage zu geben, wäre maßlos anmaßend, aber vielleicht eine mentale Grundlage.
Aber Sie haben ja ein ganz gesundes Selbstbewusstsein.
Naja, nein. Also ich gehe mit Selbstvertrauen an meine Aufgaben heran, aber ich habe schon großen Respekt vor diesen Aufgaben. Nein, es ist der Versuch, etwas freizulegen, was eigentlich da ist. Darum ging es mir. Ich bin auf die Idee zu diesem Buch gekommen bei einer Veranstaltung im Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Professor Basner hat da den Peter Müller eingeladen, damals noch Ministerpräsident des Saarlandes. Und der erzählte von einem tollen Projekt, nämlich, dass man versucht, in Frankreich und Deutschland ein gemeinsames Geschichtsbuch für die Oberstufe zu schreiben. Und zwar über die heikelsten Themen der deutsch-französischen Geschichte, also der Geschichte zweier jahrhundertealter Erbfeinde. Und das fand ich faszinierend, wenn es gelingt, da eine Gemeinsamkeit in der Geschichte herzustellen, dann ist das doch viel mehr wert als viele Sonntagsreden, die dann beschwören, dass man jetzt alles Freunde ist und sich lieb hat und so weiter. Und da habe ich nur ein, zwei Schritte weiter gedacht und habe gedacht, Mensch, gibt es nicht irgendwie so etwas, Dinge, die alle in Europa miteinander unterschreiben können, und gibt es nicht bestimmte Werke auch, mit denen alle in Europa sich identifizieren können? Wir in Deutschland können uns mit Cervantes und dem Don Quixote identifizieren. Die Spanier können sich mit Molières Werken identifizieren. Die Engländer können etwas mit Immanuel Kant anfangen. Es gibt herausragende Geistesgrößen in Europa, die wir alle als europäisches Erbe miteinander doch teilen und die ihrerseits aber doch viele Werte in ihren wissenschaftlichen und literarischen und philosophischen und theologischen und juristischen Werken hervorgebracht haben, die wir als etwas betrachten können wie ein gemeinsames europäisches Erbe, was unseren Wertekosmos anbelangt. Und das habe ich versucht, miteinander mal ein bisschen systematisch aufzuarbeiten.
Wie kommt jetzt John Lennon mit der Popmusik da rein?
Das wollte ich zeigen, dass die Werte sind nicht so was Vornehmes, was da irgendwann mal gewesen ist vor vielen hundert Jahren, und da sollten wir jetzt einfach uns immer wieder dran erinnern, weil wir ja Kulturwesen sind. Nein, wenn John Lennon etwas, einen Song schreibt wie Imagine über die Kraft der Imagination, ist das etwas, was dann in dieses Kapitel Imagination und Realismus, wie beides miteinander zusammenwirkt. Das ist das Grundprinzip dieses Buches Werte, ist, dass die Grundaussage nicht lautet, es gibt genuin europäische Werte, die nur wir Europäer haben und sonst nirgendwer irgendwo auf dieser Welt, sondern das spezifisch Europäische ist vielleicht, dass man Werte immer in Gegensatzpaaren denkt. Also Imagination und Realismus, Toleranz und Prinzipientreue beispielsweise. Wir sind eine Welt des sowohl als auch, eine Welt des Kompromisses, und das hat, glaube ich, historisch etwas damit zu tun, dass es nirgendwo so viele Kulturen und Völkerschaften auf so engem Raum jemals gegeben hat wie in Europa. Deshalb ist das entweder oder nicht so unbedingt unsere Sache, dieser Fundamentalismus, der in anderen Kulturen grassiert.
Führen Sie das auf die Aufklärung zurück?
Nein, ich glaube, in der Aufklärung, das ist ein Höhepunkt. Ich führe das eigentlich auf Sokrates zurück. Sokrates ist auf dem Marktplatz schon gesessen und der hat seine Philosophie nicht dogmatisch vorgetragen, hat gesagt, das ist das und so ist so, sondern der hat im Dialog versucht, sich der Wahrheit anzunähern. Immer im Bewusstsein, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt, sondern dass die im Dialog miteinander sich angenähert wird. Was ist Wahrheit? Was ist Liebe? Was ist Gerechtigkeit? Die großen Fragen der Philosophie hat er dialogisch versucht zu klären und das nennen wir Dialektik. Das Spiel von These und Antithese, von Meinung und Gegenmeinung. Und was da unterm Strich bei rauskommt, ist meiner Meinung nach oft wesentlich produktiver als das, wenn dogmatisch eine Haltung nur vorgetragen und durchgezogen wird.
Die Bundeskanzlerin hat ihr Buch gelesen. Angela Merkel zitiert sie, kaum erschienen von Plato bis Pop. Alles, was uns verbindet, wurde es so auch in politischen Kreisen wahrgenommen. Und Angela Merkel hielt eine Rede 2006, ihre Antrittsrede vor dem Europäischen Parlament als Ratspräsidentin und zitierte Peter Prange. Und in ihrer Lesart ist Toleranz das, was uns Europäer ausmacht.
Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut und war auch stolz darauf, da an so prominenter Stelle von dieser Frau, die ja nun wirklich eine sehr bedeutende Frau in Europa ist, zitiert zu werden. Auf der anderen Seite war ich aber ein bisschen irritiert, dass sie so einseitig die Toleranz zur Seele Europas erklärt hat. Und das Kapitel, aus dem heraus sie ja massenweise zitiert hatte, hieß ja Toleranz und Prinzipientreue. Nämlich, dass Toleranz aufhört, wo Intoleranz beginnt. Dass es zum Wesen der europäisch verstandenen Toleranz seit der Aufklärung eben gehört, dass wir auch an unseren Prinzipien festhalten, mit denen wir die Toleranz etablieren. Und genau diese Vernachlässigung dieser Prinzipien treu ist ja das, was Frau Merkel dann auf die Füße gefallen ist in dem ganzen Migrationsdrama und der Diskussion darüber, dass ihr vorgeworfen wurde, dass sie eben doch gewisse Prinzipien damals auch, wenn auch aus den besten und nachvollziehbarsten Motiven, über Bord geworfen hat und wir deshalb für einige Zeit in ein gewisses Chaos gestürzt sind.
Hätten Sie anders gehandelt? Oder was hätten Sie der Bundeskanzlerin geraten, wenn sie sich nochmal auf Sie bezogen hätte, Peter Prange?
Naja, ich bin der Letzte, den Sie da um Rat hätte jemals fragen können, aber wenn ich in diese Verlegenheit gekommen wäre, hätte ich genau gesagt, ja, Toleranz ja, Öffnung soweit, wie das humanitär jetzt aktuell geboten ist, aber gleichzeitig natürlich für die Aufrechterhaltung der Ordnung und der Spielregeln zu denken und nicht einfach jetzt alle Tore offen und alles fluten und jede gewachsene Spielregel außer Kraft zu setzen, was ja dann tatsächlich zu zwischenzeitlich chaotischen Zuständen geführt hat.
Ja, sie hat eben auf das Prinzip Freiheit offene Grenzen gesetzt und Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat in seiner Antrittsrede als Präsident betont, une Europe qui protège, aber es muss eben diesen Sicherheitsaspekt auch geben. 2016 ist das Buch von Plato bis Pop, Alles, was uns verbindet, wieder aufgelegt worden. Was war der Anlass?
Ich hatte einen Verlag gewechselt und bin zum Fischer Verlag gegangen und der Fischer Verlag hat das gemacht, was das Schönste für einen Autor ist. Der hat gesagt, so, wir werden ihre ganze Backlist neu herausbringen und aus Sicht des Fischer Verlags stand da das Wertebuch ganz oben, obwohl damit sicher nicht das meiste Geld zu verdienen ist. Und das habe ich dem Verlag sehr hoch angerechnet, dass sie gesagt haben, eines der ersten Bücher, das wir neu herausbringen, wird dieses Wertebuch sein, weil wir das für einen wichtigen Beitrag halten. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass auch bei der Wiederauflage dieses Buches doch einiges passiert ist. Ich bin beispielsweise vom Pulse of Europe dann nach Berlin mal eingeladen worden, also genau in diese Diskussion hinein um die europäischen Werte. Oder ich habe verschiedene auch bei Lehrerfortbildungen gehabt, wo es um Fragen eben der Wertevermittlung, was sind europäische Werte, wie kann man europäische Werte Jugendlichen vermitteln, dass das da ein bisschen fortlebt. Und ich bilde mir natürlich nicht ein, dass das jetzt ein wirklicher großer Beitrag ist, den ich da leisten kann. Aber wenn man als Autor in homöopathischen Dosen ein ganz klein wenig so zum geistigen Klima beitragen kann, ist das eine ganz wunderbare Sache.
Wenn Sie auf Europa aktuell schauen, was fällt Ihnen da ein?
Es ist natürlich eine Zerreißprobe, die gerade stattfindet, aber gerade weil es so dramatisch zugeht, fasse ich langsam wieder Hoffnung. Angesichts doch der Menschen, auch politischen Lenker weltweit, von denen wir uns vor kurzem noch nicht hätten vorstellen können, dass sie den Ton angeben, ich glaube, ich brauche keine Namen zu nennen, besinnen wir uns, glaube ich, ein Stück weit wieder auf das, was uns im Innersten zusammenhält und was uns auch abgrenzt und auszeichnet gegenüber diesem Verfall politischer Kultur. Und es gibt ja erste Bemühungen, Gründung, Macron haben sie genannt, uns da wieder auf unsere eigenen europäischen Beine zu stellen. Ich meine, was Macron damals bei seiner Wahl geschafft hat, war grandios. Das war ein solches Hoffnungszeichen, dass man mit einem so klar pro-europäischen Kurs tatsächlich die Massen für sich gewinnen kann. Im Moment ist er am Kämpfen, aber ich finde es schön, dass er, wo er so stark angefeindet wird, eigentlich mit gerade diesem dialogischen Prinzip, dass er ja jetzt sogar...
Die große Debatte.
Das
mit
ist
den
ja
Gelbwesten,
dieses,
aber auch Bürgerbewegung genau. mit der Basis, ja, mit den Bürgermeistern.
Das ist ja genau das dialogische Prinzip, das ich jetzt mal Europa unterstellt habe, als im Kern beheimatet, dass er damit offenbar auch wieder Land gewinnt. Und es wäre schön, wenn dieser Dialog, zu dem er innerhalb des Landes aufgerufen hat, aufgegriffen würde, außerhalb des Landes. Seine Sorbonne-Rede ist ja noch weitestgehend unbeantwortet verhallt. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Kam in Frankreich auch sehr schlecht an, dass in Deutschland da die Antwort immer noch aussteht. Und auch auf seinen letzten Versuch, nicht die Bundeskanzlerin, sondern eben Frau Kamm-Karrenbauer.
Das ist unter Niveau. Hat. Das muss man wirklich sagen. Das ist nicht auf Augenhöhe.
Gegen die Kleiderordnung. Ja. Peter Prange, Sie schreiben aktuell am zweiten Band von Eine Familie in Deutschland. Worum geht es?
Der Versuch, die Geschichte des Nationalsozialismus vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation in einer großen Erzählung zusammenzufassen. Und zwar in einer möglichst multiperspektivischen Erzählung. Die meisten Darstellungen des Nationalsozialismus, sei es im Film, sei es in der Literatur, sind in der Regel monoperspektivisch. Man erzählt die Geschichte aus einer Bevölkerungsgruppe heraus. Berühmtestes Beispiel, was die Opfer betrifft, Holocaust. Die Erzählung aus der Sicht der verfolgten Juden. Oder aus jüngerer Zeit die Perspektive der Lanzer, unsere Mütter, unsere Väter. Oder man nimmt ein Ereignis wie den 20. Juli und gruppiert da alles herum. Was mich aber Zeit meines Lebens an dem Nationalsozialismus auf geradezu dunkle Weise fasziniert, ist die Frage, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in diese Zeit hineingeboren wäre? Und ich bin mir da meiner selbst überhaupt nicht sicher.
Sie haben sich die Frage nicht beantwortet.
Ich habe mir die Frage nicht beantworten können, aber beim Schreiben, je mehr ich schreibe, umso mehr stelle ich fest, wie wahnsinnig schwierig es ist, sich da nicht verführen zu lassen, weil wir müssen uns doch im Klaren darüber sein, dass wenn wir in einer gewissen Epoche leben, laufen wir nicht als Historiker durch diese Zeitgeschichte, sondern wir laufen als die Menschen durch die Zeit, die wir sind, mit unseren Hoffnungen, mit unseren Ängsten, mit unseren Wünschen, und wir versuchen, sich verändernde Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sie mit unseren eigenen Lebenserwartungen und Lebensvorstellungen irgendwie synchronisierbar sind. In der Regel natürlich zu unserem eigenen Vorteil. Da ist nichts Verachtenswertes daran. Und als 1933 am 30. Januar die Hitler-Regierung vereidigt wurde, da hat kein Mensch gedacht, so jetzt haben wir den Tag der Machtergreifung, sondern wir haben jetzt mal wieder eine neue Regierung. Warten wir mal ab, wie lange die sich hält. 2 Wochen, 2 Monate. Die Regierungschefs haben sich ja damals die Klinke in die Hand gegeben.
Sie zeigen so dieses allmähliche Hineingleiten. Diese Problematik hat Sie interessiert, dieses psychologische Moment.
Genau. Was mich vor allem interessiert hat, das ist das Moment der Verführung, der Verführbarkeit von Menschen in politisch prekären Zeiten. Als ich den Roman angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass wir wieder in eine Situation kommen, wo dieses Thema so aktuell ist wie heute. Weil auch heute wieder viele Rattenfänger durch die Lande ziehen und uns mit vermeintlich einfachen Lösungen für extrem komplexe Situationen versuchen, die Welt so zu deuten, wie es in ihrem Sinne ist.
Sie haben sich ja sehr mit der Frage beschäftigt.
Ja.
Was macht Menschen verführbar?
Ich glaube, es sind im Wesentlichen 2 Dinge, was Verführbarkeit ausmacht. Zum einen, wenn man die Menschen bei ihren Ängsten packt und zum anderen bei ihren Träumen. Bei den Menschen die Ängste zu packen, das war 1933 relativ einfach, bei 6 Millionen Arbeitslosen, die auf der Straße saßen, nicht wussten, wie sie ihre Familien ernähren sollten. Arbeitslosigkeit war ja damals noch viel, viel schlimmer als Arbeitslosigkeit heute ist, wobei heute schon Arbeitslosigkeit für jeden Betroffenen und seine Familie eine Katastrophe ist, aber damals war es Kampf ums nackte Dasein. Da die Menschen zu kriegen, wenn man ihnen verspricht, ich bringe euch alle in Arbeit und Brot, ist das eine. Aber die hohe Kunst der Verführung besteht darin, die Menschen bei ihren Träumen zu verführen. Und das konnten die Nazis bis zur Perfektion. Die haben ja selbst nie eigene Ideen entwickelt, aber sie haben Ideen aufgegriffen, die virulent waren. Beispielsweise die Idee des Volkswagens. Die Idee von individueller Mobilität, die ja eine großartige Idee ist. Heute verrecken wir an diesem Übermaß an individueller Mobilität. Aber damals, als sie überhaupt noch nicht da war.
Es war eine Utopie damals.
Es war eine Utopie, dass jeder Normalverdiener ein eigenes Auto haben könnte. Was bedeutet denn das? Horizonterweiterung. Die Welt hört nicht auf einmal hier in Stuttgart Stuttgart auf, sondern die geht bis nach München oder Hamburg oder Berlin weiter oder bis ins Ausland weiter. Alles das bedeutete doch Mobilität. Und da gab es jetzt einen jüdischen Autokonstrukteur namens Josef Ganz, der in Frankfurt ein Konstruktionsbüro betrieb, in dem er einen Volkswagen bauen wollte. Und er hatte den schon selbst so genannt, einen Volkswagen. Und als Herausgeber einer Motorzeitschrift hat er sogar ein Manifest geschrieben, das Auto des kleinen Mannes, wo er alle Kriterien definiert, wie so ein Volkswagen auszusehen hat. Und dieser Mann stellt auf der Automobilausstellung 1933, zwei Wochen nach der Machtergreifung, einen Prototypen aus. Ein heckgetriebenes, windschlüpfriges Auto mit niedrigem Benzinverbrauch für die ganze Familie kostet 1000 Reichsmark. Und er nennt dieses Auto wegen der windschlüpfrigen Karosserie auch noch Maikäfer. Und jetzt steht Adolf Hitler da und hält zwei Wochen nach der Machtergreifung seine erste große öffentliche Rede und erzählt, dass er Deutschland mobil machen will, in dem Sinne, dass jeder ein eigenes Auto haben sollte, wie sich das bei den Amerikanern mit dem Ford T-Model schon abzeichnete damals. Und dass Autobahnen gebaut werden sollen, um die Menschen von der Straße zu kriegen. Und so wird Deutschland ein Land der Automobilisten sein. Und da steht dieser jüdische Autokonstrukteur Josef Ganz,
der historisch verbürgt ist,
steht da, was auch historisch verbürgt ist, und begrüßt Adolf Hitler wie einen Messias, weil er alles ausblendet, was er weiß. Er liest doch Zeitung und hört Radio und erfährt jeden Tag, was die Nazis über Juden wie ihn denken. Und alles das blendet er aus, weil Adolf Hitler eben die Voraussetzung dafür schafft, dass er, Josef Ganz, seinen großen Lebenstraum von einem Volkswagen verwirklichen könnte. Und der glaubt tatsächlich, dass er von der Reichskanzlei den Auftrag kriegt, dieses nationale Großprojekt durchzuführen. Und was zeigt uns das? Das zeigt, dass der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Die Menschen nehmen von der Realität das wahr, was für sie vorteilhaft und gut ist und ihre eigenen Ziele und Sehnsüchte befördern könnte. Und das ist nichts Schlimmes. Schlimm ist nur, wenn man das missbraucht. Dass man so funktioniert, ist nun mal normal und menschlich. Aber dass man das so missbrauchen kann, dass man diese eigentlich tollen, großartigen Ideen funktionalisiert, um wie die Rattenfänger dann die Menschen mit ihren eigenen Träumen zu packen, um sie dann zum Bösen zu verwandeln, das ist das Böse.
Sie haben eine Parallele von damals zur heutigen Situation gezogen. Sie haben gesagt, wir hätten uns nicht träumen lassen, dass Populismen in der Art, wie wir sie erleben, wiederkehren. Was sind denn heute die beiden Komponenten, die Leute anfällig machen für Propaganda? Sie haben gesagt, das eine ist die Angst der Menschen und das andere sind die Träume. Ja. Was ist denn heute die Angst?
Die Angst ist natürlich vor der sogenannten Überfremdung. Natürlich macht es Angst, wenn wir davon lesen, dass dann in Freiburg ein Mädchen von einem Asylanten vergewaltigt worden ist oder dass man irgendwelche Asylanten sich sogar zu kleinen Vergewaltigergruppen firmiert haben. Aber das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Ich meine, was heißt denn Überfremdung? Wir sind eine Gesellschaft, die gerade davon gelebt hat, dass sie immer wieder offen war für Zuwanderung, die offen war für Bereicherung durch neue Einflüsse. Das ist ja genau das, was die europäische Kultur überhaupt auszeichnet. Dieses Offensein für immer wieder neue Impulse.
Ja, was das ist die Basis ihres Erfolges.
Das ist die Basis unseres Erfolgs. Und Freizügigkeit ist nicht etwas, was wir uns leisten können, weil es uns gut geht, sondern umgekehrt. Uns geht es gut, weil wir das Prinzip der Freizügigkeit zum obersten Prinzip in unserem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenleben gemacht haben. Dass es Auswüchse abzukappen gilt, das ist keine Frage. Das ist wieder die Frage von Prinzipientreue. Natürlich muss für Recht und Ordnung garantiert sein. Aber deshalb dürfen wir nicht die Dinge über Bord werfen und das, was uns groß und stark gemacht hat, auf einmal zu etwas Feindlichem erklären. Und da sind wir genau bei dem Gegenteil. Diejenigen, die dann sagen, durch die Überfremdung müssen wir uns selbst verleugnen, die reden uns dann ein, dass wir nicht mehr Deutsche sind. Völlig abstruse Theorien, weil wir sind ja alles Mischkulturen. Ja. Und das wird dann aber verknüpft wieder mit einer großdeutschen Herrlichkeit, die es eigentlich nie gegeben hat. Denn also man kann sogar umgekehrt sagen, also wann ist es Deutschland so schlecht gegangen wie noch nie in seiner Geschichte? Nachdem man den großdeutschen Fantasien mal einmal völlig freien Lauf gelassen hat. Denn das Resultat dieser großdeutschen Fantasien, das war der Mai 1945, als Deutschland in Schutt und Asche gelegen hat. Davor müssen wir Angst haben.
Was wären die Träume heutzutage, die verführbar machen? Sind das diese politischen Träume oder sind das andere Träume?
Das ist so eine verquaste Form von wieder groß sein. wobei wir nie klein gewesen sind, und eine fürchterliche Rückwärtsgewandtheit. Das ist so was Schwaches. Ich finde das so schwach, wenn man Größe eigentlich nur in der Rückschau konstruieren kann. Und das ist jetzt ähnlich wie in Amerika. Das ist eigentlich der Traum, dass es mal wieder so wäre wie in 50er Jahren. Und das finde ich einfach auch armselig. Wir haben so schöne, so großartige Perspektiven, was wir jetzt haben mit künstlicher Intelligenz, mit den ganzen Möglichkeiten, die aus den neuen Technologien hervorgeht. Wir haben eine Welt, die sich so dramatisch zum Besseren verändert, bei allen Problemen, die wir haben. Aber Himmel, wann hat es eine Zeit gegeben, in der es den Menschen derartig gut ging, wie hier mitten in Europa, hier in Deutschland, zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Und die Möglichkeiten nach vorne sind geradezu unbegrenzt.
Ja, aber die Stimmung ist schlecht. Es wird geklagt, die Leute haben Angst. Kann es nicht auch mit diesen Veränderungen, künstliche Intelligenz, Digitalisierung zusammenhängen, dass etwas auf uns zukommt, was wir nicht genau sehen, dass es permanent beschworen wird und klar, dass das einfach auch dazu führt,
alles,
dass
man sich alles, was man nicht versteht, macht einem Angst. Ich werde ja auch ängstlich, wenn ich durch einen Elektromarkt laufe und sehe, dass da ungefähr 2/3 Produkte sind, die ich überhaupt nicht mehr verstehe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wofür die da sind. Und wenn ich jetzt einen neuen Fernseher kriege und soll den einrichten, bin ich hoffnungslos überfordert. Und da sieht man schon, alles, was man nicht versteht, macht unsicher, macht Angst. Natürlich, da besteht ein riesiger Erklärungsbedarf. Aber statt die Welterklärung darauf zu beschränken, was alles in die Hose gehen kann, und uns immer vor Augen zu führen, welcher Katastrophe wir entgegengehen, sollten diejenigen, die es wissen, was alles möglich ist, welche Tore sich uns gerade öffnen, die sollten uns erklären, welche Möglichkeiten wir haben, und zwar auch gerade, um die Probleme, die wir haben, lösen zu können. Dass beispielsweise die Digitalisierung von Fabriken nicht zu mehr Arbeitslosigkeit führt, sondern dass das, oder nicht zwangsläufig zu mehr Arbeitslosigkeit führt, sondern dass das zur Entwicklung vollkommen neuer Berufsfelder führen kann. Und zwar Berufsfeldern, die doch wesentlich befriedigender sein können, als wenn ich 8 Stunden an der Maschine stehe und im Schweiße meines Angesichts oder meiner eigenen Ölfinger also da wirklich primitive, dumpfe Maloche machen muss. Und das setzt eben bei so basalen Sachen ein, wie dass wir alles in die Bildung schmeißen müssen, was uns zu Gebote steht. Dass wir versuchen müssen, wirklich alle in diese Bildung hineinzukriegen. Das ist das Einzige, was Deutschland an Pfund hat und Europa an Pfund hat, um in der Welt damit zu wuchern. Aber diese Dinge zu vermitteln, ist natürlich schwer. Und das lässt sich ja sofort entzünden, wenn nur irgendeine Kleinigkeit schiefgelaufen ist auf dieser Welt, irgendein Verbrechen stattgefunden hat, dann kann man das Pass pro Toto nehmen und damit wieder die Welt in dem Sinne deuten, wie ich es gerne für meine politischen Zwecke hätte.
Wohin das führen kann, zeigen Sie in Ihrem Roman Eine Familie in Deutschland. Der spielt zwischen 1933 und 1939. Es geht um die KDF-Stadt Wolfsburg heute. Die hieß damals noch ganz anders. Es sind große gesellschaftliche Umbrüche. Sie haben sehr detailreich geschildert, wie diese Stadt des neuen Autos, des Volkswagens, des KDF-Wagens gebaut werden soll, wie sie geplant wird. Haben Sie vor Ort Recherchen betrieben?
Vor Ort lohnt sich eigentlich überhaupt keine Recherchen zu machen, weil Wolfsburg überhaupt nichts mehr mit der damaligen Stadt zu tun hat. Der Standort für die Entwicklung des Volkswagens wurde willkürlich nach Wolfsburg verlegt. Sie hieß dann Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben. KDF-Wagen war die offizielle Bezeichnung des Volkswagens, Kraft durch Freudewagen. Bei Fallersleben, wunderbar, der Ort, aus dem August Hoffmann von Fallersleben stammt, der Dichter des Deutschlandlieds, mit dessen Versen auf den Lippen dann die deutschen Soldaten ausgezogen sind, um die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Das wurde dann der deutsche Mythos Volkswagen kreiert, auf dem Grund und Boden derer von der Schulenburg, die dann anschließend
im Widerstand
waren. Das heißt, man hat an diesem komischen Ort, der erst einmal so banal aussieht, die ganze deutsche Geschichte der damaligen Zeit wie unter einem Brennglas in all ihrer Widersprüchlichkeit. Und da hat man dann aus logistischen Gründen, es gab den Mittellandkanal, es gab schon die Autobahn Berlin-Hannover und es gab die Reichsbahnstrecke, haben aus logistischen Gründen in diesem verschlafenen Ort, der mitten in Deutschland, also der fernab der Welt, aber eben mitten in Deutschland gelegen war, für diese Ansiedlung sich überlegt, wollte dann da die größte Automobilfabrik Europas aus dem Boden stampfen, nach amerikanischem Vorbild. Also man ist nach Amerika gefahren, hat sich Ford angeguckt.
Und auch die ist sehr modern als Vorgehensweise?
Sehr, sehr modern. Und dazu musste natürlich auch noch ein eine Stadt gebaut werden. Es gab ja keine Arbeitskräfte in ausreichender Masse. Das ganze Wolfsburger Land war rein agrarisch orientiert. Die einzige Industrie, die es gab, war eine Kaligrube und ein Zuckerrübenfabrik, also eine Zuckerraffinade. Und dann wollte man also diese Stadt da aus dem Boden stampfen als Musterstadt des Führers. Das war die erste Stadtgründung in der Zeit des Nationalsozialismus. Die sollte also, war sehr exponiert und man wollte da eine ganz großartige nationalsozialistische Stadt bauen. Man hat damit einen 33 Jahre alten Architekten namens Peter Koller beauftragt. Also eins kann man den Nazis nicht vorwerfen, dass sie junge Leute nicht zum Zuge hätten kommen lassen. Der hat das dann gemacht. Dieser Peter Koller, auch eine irrsinnig interessante Figur, weil er dann gesehen hat, dass Anspruch und Wirklichkeit total auseinanderklafften. Wolfsburg ist bis 1944, also die Stadt des KdF-Wagens, ist bis 1944 nichts anderes als eine hässliche Ansiedlung von Barackenvierteln gewesen, in denen die Arbeiter und vor allem auch Zwangsarbeiter, die dort zu Tausenden und Abertausenden angesiedelt waren, um bei VW, das dann im Krieg nichts anderes als eine Rüstungsfabrik gewesen ist, zu arbeiten. Und er ist dann auf einmal weggegangen und ein Mann, der 7 Kinder hatte, hat sich freiwillig an die Front gemeldet und hat gesagt, diese Stadt, die ich baue, ist eine gottlose Stadt. Es ist ein regelrechter Lumpensammlerbetrieb geworden. Man hat alles an Rüstungsaufträgen angenommen, angefangen vom Flugzeugmotoren für das Junkers-Programm bis hin zu Kanonenöfen, Granatkapseln und primitivstes Zeug hat man gebaut, um die eigene Kriegswichtigkeit zu erhalten. Aber nicht, weil die eigentlich kriegsgeil waren, sondern weil das Autoenthusiasten waren, Ferdinand Porsche und sein Schwiegersohn Anton Pirch. Die wollten einfach Volkswagen erhalten, um dann irgendwann tatsächlich dann doch wieder Autos zu bauen.
Auch dies historische Figuren, die in Ihrem neuesten Roman eine große Rolle spielen. Sie recherchieren sehr aufwendig. Es gibt immer seitenweise Danksagungen an Mitarbeiter in Ihren Büchern hinten. Die lesen sich manchmal wie ein Who's Who. Wie arbeiten Sie? Wie gehen Sie vor, Peter Prange?
Es ist immer ein Wechselspiel zwischen Imagination und Recherche. Über die Zeit des Nationalsozialismus weiß ich ziemlich viel, weil ich mich wirklich seit frühester Jugend mit diesem Thema auseinandersetze. Ich habe mich schon als 8-9-jähriges Kind wirklich damit beschäftigt. Und ich habe mir damals die Bilder von Hitler, Göring und Goebbels im Lexikon meiner Eltern angeguckt, weil ich immer diese Namen hörte. Und die Erwachsenen haben diese Namen anders gesagt als die von anderen Politikern, als von Adenauer oder Brandt. Und deshalb habe ich mir diese Bilder schon angeguckt. Ich wollte wissen, was waren das für Menschen? Und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Und deshalb weiß ich ziemlich viel über die Zeit des Nationalsozialismus, sodass ich also meine fiktive Geschichte, die rund um die Familie des Zuckerbarons Hermann Ising, der im Wolfsburger Land diese Zuckerfabrik betreibt, mit seinen Familienangehörigen, die ganz widersprüchlich sind, also vom fanatischen Nazi bis hin zum jüdischen Schwiegersohn, die alle miteinander vereine und die kann ich schon mal ein bisschen agieren lassen nach ihren individuellen Wünschen und Sehnsüchten, wie wir als Menschen eben uns in einer neuen Zeit dann orientieren. Aber das muss dann natürlich immer wieder abgekoppelt werden und rückgesichert sein. Ist das, was ich mit diesen Figuren jetzt mache, ist das historisch tatsächlich möglich? Und das in dieser Zeit darf man sich nicht dem Vorwurf aufsetzen, dass man das irgendwo in Disney World oder so angesiedelt hat, sondern das muss historisch einfach einwandfrei stimmen. Und ich bin Professor Hürter sehr dankbar. Professor Hürter ist der Abteilungsleiter im Institut für Zeitgeschichte in München, Abteilungsleiter für die Erforschung des Nationalsozialismus und einer der besten Kenner des Nationalsozialismus in Deutschland. Er begleitet dieses Projekt vom ersten Konzeptentwurf bis zum fertigen Manuskript und schaut mir permanent über die Schulter. Das sieht dann nicht so aus, dass er mir sagt, was ich machen könnte oder so, sondern er schaut nur, ob das, was ich mache, ob das plausibel ist, ob das im Rahmen des Möglichen ist. Weil im Unterschied zu einem Historiker, der eine Epoche so aufarbeitet, dass er sozusagen den Standard einer Epoche hervorpräpariert, muss man als Romanautor natürlich immer an die Grenzen gehen. Der Romanautor bewegt sich nicht im Standard, sondern der Romanautor bewegt sich mit seinen Figuren immer an den Grenzen dessen, was innerhalb einer gegebenen Zeit noch möglich ist. Aber er darf da nicht über diese Grenzen hinausschießen und nicht Dinge, die Menschen tun lassen, die in der Zeit eben nicht mehr möglich gewesen sind. Und sozusagen dieses Korrektiv, das bildet Professor Hürter ab und versorgt mich darüber hinaus natürlich auch mit sehr viel Literatur, um dann in einzelne Fragen hinein die Sachen nochmal richtig zu vertiefen.
Das heißt, auch für den zweiten Band gibt es diese Begleitung durch das Institut für Zeitgeschichte in München.
Natürlich.
Ja. Was hätte ich getan damals? Eine Frage, die Sie seit jungen Jahren bewegt, jetzt nochmal gestellt. Wird man sich diese Frage überhaupt beantworten können? Ich glaube, es ist wichtig, die Frage zu stellen.
Ich glaube auch, ja.
Und es wäre sehr vermessen, sie zu beantworten.
Das auch. Ich meine, ich würde jetzt sehr, sehr gerne sagen, ich wäre geläutert heraus hervorgegangen und ich hätte nie etwas dran. Ich fürchte eher im Gegenteil. Ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch und gerade weil ich begeisterungsfähig bin, hätte ich mich sehr leicht anstecken lassen können. Nein, ich würde da für mich überhaupt nicht gerade stehen in der Rückschau. Aber gerade weil ich beim Schreiben merke, wie wahnsinnig schwer es ist, sich dem zu entziehen, glaube ich doch, dass man sich durch die Rückschau auf diese Geschichte sensibilisieren kann für die Gegenwart, um die Muster der Verführbarkeit zu entdecken in der Gegenwart und versuchen, diese Mechanismen zu durchschauen. Und zu diesen Mechanismen gehört auch etwas, was so primitiv ist, dass man sich scheut, es zu erwähnen. Aber jemand, der von Propaganda nun wirklich sehr, sehr viel verstand, das war Josef Goebbels, und der hat in seinem Tagebuch notiert, das Wesen der Propaganda ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und wenn man sich manche Twitter-Orgien anguckt, kann man dem leider nur zupflichten.
Aufklären und unterhalten. Das Aufklären gelingt Ihnen. Das zeigen die Rezensionen, das zeigen die Lesungen. Es zeigt auch ein Kompliment eines Mainzer Historikers, Andreas Röder, der schreibt, ebenso anschaulich wie bedrückend, Peter Prange bringt uns Geschichte so nah. Können Sie noch kurz einen Ausblick geben auf den zweiten Band?
Der zweite Band beginnt mit dem Kriegsbeginn und geht bis zum Tag der Kapitulation. Und es wird natürlich, auch diese Familie wird nicht ungeschoren davonkommen. Jeder wird nach Maßgabe seiner eigenen Entscheidung sein Schicksal finden. Und es gibt aber einen kleinen Epilog. Und der spielt 1955, weil dort der 1 millionste VW vom Band gelaufen ist. Und das wird ein gewisses versöhnliches Element mit dieser Geschichte haben, dass es doch besser ist, dass statt Rüstungsgüter dort biedere Familienkutschen gebaut werden für das sich abzeichnende Wirtschaftswunder. Und das ist eben für mich auch ein Sinnbild für das, was ich eben im Zusammenhang mit meinem Roman Unsere wunderbaren Jahre gesagt habe. Ist es nicht wirklich ein Wunder, dass aus den Ruinen und Trümmern dieses Schurkenstaats des Nationalsozialismus ein so liebens- und lebenswertes Land geworden ist wie die Bundesrepublik zu Beginn des 21. Jahrhunderts?